mein großer Quest 2022 ist auf dem Weg, also zu sein, statt zu werden die ganze Zeit. Also nicht mehr so sehr in der Zukunft zu leben.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge Gut drauf. Nein, das stimmt nicht. Das ist jetzt keine neue Folge Gut drauf. Das ist jetzt eine neue Folge vom Check-in. Ich erkläre es ganz kurz. Philipp Siefer ist mein allererster Stammgast hier im Hotel Matze. Seit vermutlich 3 Jahren checken wir hier regelmäßig ein und sprechen darüber, was uns aktuell so bewegt. Philipp als Gründer von Einhorn, als Familienvater, als Typ mit den verrückten Pullovern und ich als Mitvergnügen-Typ, Hotel Matze-Typ, Familienvater und Typ mit nicht so verrückten Pullovern. Das machen wir, wie gesagt, jetzt schon eine ganze Weile und im letzten Jahr habe ich die Hotel Matze Suite angefangen und da habe ich das Prinzip Stammgast erweitert. Ich checke in der Hotel Matze Suite regelmäßig mit Jan Köppen, mit Paul Ribke, mit Thilo Mischke, mit Ursula Nuber ein. Meine Frau checkt ab und zu mal ein, wenn sie denn mal Zeit hat, auch Sibylle Berg. Und da sprechen wir auch über die Dinge, die uns aktuell so bewegen. Und jetzt gab es im Grunde 3 Formate. Den Check-in in der Suite, die Interviews am Mittwoch im Hotel Matze, an der Hotelbar sozusagen und dann die gut drauf Folgen. Und das ist mir ein bisschen zu kompliziert geworden. Im Grunde ist ja Philipp ein Check-in-Gast, ein Stammgast, so wie die anderen auch. Und deswegen laufen die Folgen ab jetzt unter dem Check-in-Label. Am Freitag gibt es die Folgen dann für die Hotel Matze Suite-HörerInnen schon exklusiv zu hören. Da gibt es dann auch keine Werbung und es gibt die Extended Version des Ganzen. Hier im Hotel Matze gibt es, wie vorher auch, die ein bisschen gecutteten Folgen. Die sind kürzer, die sind prägnanter, die gibt es dann immer am Sonntag, so wie jetzt. Und wenn du Lust hast, die Extended Version zu hören, dann kannst du in der Hotel Matze Suite einchecken. So, ich hoffe, ich habe das gut erklärt. In der heutigen Folge vom Check-in, ehemaligen Gut drauf, sprechen wir darüber, was uns in den letzten Monaten so bewegt hat. Philipp spricht vor allen Dingen über seinen neuen Umgang mit Ideen, denn er macht das jetzt ganz anders als ich und als er das vorher gemacht hat. Er hat einen neuen Weg, einen neuen Ansatz, darüber sprechen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch und sehr, sehr neugierig gewesen. Außerdem geht es um seine Begegnung mit Vorurteilen, eigenen Vorurteilen und wie sich die auch in den letzten Wochen verändert haben. Darüber sprechen wir in dieser neuen Folge vom Check-in. Ich wünsche dir viel Spaß mit Philipp und mit mir. Guten Morgen, mein Lieber.
Guten Tag. Buongiorno. Oder wie sagt man so schön? Ciao, grazie, buongiorno. Oh. Guten Tag, hallo, ciao.
Da ist er wieder. Da ist er wieder. Wir haben uns in diesem Jahr noch nicht gesehen und es ist der 21. Februar.
Aber es ist so wie immer, ne?
Es ist wie immer. Es ist, wir haben jetzt einmal kurz immer um den Block gelaufen.
Es ist schön, aber nicht einfach.
Wollen wir direkt sagen, dass wir schon eine Aufnahme gemacht haben?
Ich wollte gerade sagen, ist es okay für dich, wenn ich sage, dass wir schon ein paar Mal on-off gedrückt haben? Das Thema Entschuldigung ist größer, als wir dachten, auf jeden Fall, ne?
Ja. Und ich muss mich bei dir entschuldigen. nein, ich möchte mich bei dir entschuldigen dafür, dass ich das Thema Entschuldigung mitgebracht habe und ich mittendrin während der Fahrt gemerkt habe, das ist so ein bisschen, Philipp, ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee, wir fahren an die Ostsee und mittendrin merke ich, dass ich aber ein Auto habe, was überhaupt nicht TÜV-fähig, nicht mal durch den TÜV kommen würde. Und wir sitzen aber in diesem Auto. Was, die Airbags sind kaputt.
Ich schlepp dich ab da. Und ich muss sagen, du musst dich gar nicht dafür entschuldigen. Ich fand es eine gute Exploration. Und auch sozusagen zu explorieren und zu merken, dass die Worte, um das Thema abschließend zu beschreiben. Wir haben ja dann auch gemerkt, das Auto ist nicht nur kaputt, sondern auch unser Navi ist scheiße, ja? Was ist jetzt, Entschuldigung, im Privaten dann Personen des öffentlichen Lebens? Wie spielt weiß-cis-männliche Perspektive mit da rein? Was macht das alles mit den Patriarchaten struktureller Unterdrückung?
Was hat Markus Söder und Robert Habeck mit einem zu tun? Leute, wir haben das Jahr angefangen.
Also wir können die ja woanders hin und dann können wir die Kommentare sammeln, was alles daran falsch ist.
Ja, das kann, oder sie bleibt einfach, diese Folge bleibt einfach irgendwo. Ich habe am Freitag mit einer Freundin von mir gesprochen und sie hat gesagt, die Welt ist, also wir sind alle gerade ein bisschen Kartoffelbrei. und die Kartoffeln werden zu Kartoffelbrei, wir werden so ein bisschen weich.
Das nicht in deinem Newsletter?
Stand auch in meinem Newsletter drin.
Genau. Habe ich gelesen.
Und ich
sehr guter Newsletter.
Und ich fand das irgendwie stimmt und es passt irgendwie jetzt auch zu diesem Start. Es ist irgendwie so ein bisschen, man holpert sich so ein bisschen rein, es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe gedacht, der Januar, da wird jetzt alles einfacher. Denkt man ja immer, wenn der Januar anfängt und dann merkt man so, ach, also ganz so einfach ist es doch nicht.
Also auf die Gefahr hin, dass ich mich dafür entschuldigen muss, aber ich fühle mich eigentlich wie eine knusprige Double Fried Pommes.
Du bist eine Pommes?
Ja.
Ich bin also Kartoffelbrei.
Mehrere sogar sozusagen.
Ich bin richtig
Kartoffelbrei. Mit 50% Butter oder bist du so Bocuse durch Sieb gedrückt oder bist du einfach so gesmashed?
Ich bin so ein Stampf. Auf jeden Fall richtig viel Butter, übertrieben viel Butter. Ja. Und es sind aber noch so unachtsam, sind noch so ein paar Kartoffelklumpen so drin, die aber ganz geil sind. Man freut sich dann. Man denkt so, erst unachtsam, aber dann eigentlich auch ganz gut.
Okay.
So fühle ich mich gerade.
Das hört sich eigentlich nicht schlecht an.
Also du bist eine Tüte Pommes, ich bin ein Kartoffelstampf.
Also ich weiß jetzt nicht, welches ich lieber sozusagen, es hört sich beides eigentlich gut an.
Aber es ist, das können ja jetzt die Zuhörenden.
Also ich nehme die Entschuldigung an. Einfach nur, um dir da jetzt auch gerecht zu werden, weißt du?
Vielen herzlichen Dank, lieber Philipp. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Und da sage ich auch gerne.
Was ist denn bei dir bisher in diesem Jahr, also wir fangen mal mit einer leichten Einstiegsfrage an, was ist denn in diesem Jahr bisher schiefgelaufen?
Boah.
Erste Sache, die in deinem Kopf ist?
Also zum Beispiel die Feststellung, dass ich immer, wenn ich so höre, was ist schiefgelaufen, passiert direkt in mir so ein, ja, aber das war ja eigentlich auch gut. Nee, da war ja eigentlich auch das. Also vielleicht dieser Positivismus oder so, Vielleicht ist das schiefgelaufen.
Das gut drauf.
Ja, das ist ja
die Lernkurve, das ist ja schön gut, also es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen.
Genau, und das ist, ja. Also zum Beispiel, also da ist wirklich was schiefgelaufen. Ich hatte letztens so ein Gespräch in so einer Gruppe, sowas ähnliches wie früher, dieser Zirkel, wo man sich seine Geheimnisse verrät und sowas, ne, wo ich mal drin war und dann spricht man über Probleme und so. Und dann, da soll man so eine Lifeline zeichnen. Das dauert 7 Minuten. In 7 Minuten malt man sein ganzes Leben in Höhen und Tiefen. Dann zeichnet man das so auf.
Ja.
Und das ist super spannend, weil es ein geiles Format ist, um sich vorzustellen, um jemanden wirklich Deep Check-in 24-mäßig kennenzulernen. Jetzt machst du das mit dieser Lifeline. Und dann ist mir aufgefallen, dass in meiner Lifeline viele Sachen, die irgendwie runtergingen, dann nachher aber auch für mich unglaublich was aufgefüllt haben.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Leute, vielleicht habe ich gerade was Revolutionäres festgestellt. Klar, da habe ich an alle gedacht. Diese
Kleinstapeln Lifeline, ist nicht dein Problem, ne?
Nee, das nicht. Und auch, dass das, was ich gerade wahrnehme, die neue Wahrheit ist. Ja.
Willkommen auch 2022.
Wow, da kann ich mich direkt auch wahrscheinlich für entschuldigen. Und die muss aber nicht angenommen werden. Also von
Man
mir.
Kann.
Die, aber ich bin damit okay für mich selber. Und genau, dass das sozusagen eher eine Treppe wäre ja dann eigentlich. Aber im Moment des Downs wissen wir noch nicht, dass man schon wieder was Neues gelernt hätte. Und dann hat eine, wurde aber erzählt von, also kam eine Lifeline, wo es einen Verlust in der Familie gab. Also jemand ist gestorben.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig dämlich meine Aussage ist, weil es einfach vollkommen sinnlos ist. Und auch sich immer noch vollkommen sinnlos anfühlt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich denke, ach, und dann ist mein Vater und dann daraus habe ich so wahnsinnig viel gelernt.
Mhm.
Und das glaube ich dann, wo dieser unendliche Positivismus so eine Grenze gesetzt kriegen kann. Da würde ich sagen, das war auf jeden Fall, jetzt kannst du.
Und hast du dich bei der Person entschuldigt?
Ja, voll, klar, ja. Sofort.
Ja. Bei mir schiefgelaufen in diesem Jahr bis jetzt. Also ich bin ja auch perfekt eigentlich. Schiefgelaufen ist, ich wollte in ein Buch schreiben über das Thema Arbeit. Und es ist insofern schiefgelaufen, dass ich dann in dem Moment, als ich anfangen wollte, daran weiterzuschreiben, das habe ich im letzten Jahr angefangen und auch war da auch schon, also sagen wir mal so, das war schon sehr, sehr weit, Und es ist insofern schiefgelaufen, dass ich das nochmal gelesen habe, so am 2. Januar und festgestellt habe, das ist ja mal so gar nicht interessant. Und das zieht mich überhaupt nicht an. Und das war ein ganz komisches Gefühl und jetzt würde ich mich jetzt zurückfragen, das ist ja schon im letzten Jahr schiefgelaufen, aber ich habe es dieses Jahr erst festgestellt, dass das schiefgelaufen ist, dass ich mich da auf dieses Thema gestürzt habe, das ist schiefgelaufen, ja. Das war ein komischer Dämpfer für mich, das so zu lesen, zu merken, das ist aber wirklich richtige Grütze.
Ja?
Ja. Das ist irgendwie.
Und war das dann auch irgendwie gut? Ich warte jetzt darauf, dass du da was Positives draus machst eigentlich, weil das...
Für dich, ne?
Also wirklich, ich hab's gerade wirklich... Es ist wirklich weird. Ja.
Nee, das war...
Das ist in mir so verankert. Ich denke dann so, und?
Und geil, ne?
Geil. Was ist
Gutes daraus
geworden? Nee. Jetzt hast du ein viel besseres Buch geschrieben.
Hoffentlich ist was Gutes daraus gekommen, dass eben dieses Buch nicht veröffentlicht wird oder vielleicht dann irgendwie, irgendwann mache ich es wieder auf und merke, das war gar nicht so schlecht. Und dass jetzt ein neues entstanden oder gerade entsteht, was viel besser ist, das kann natürlich positiv sein, aber in dem Moment ist es eher, fand ich das jetzt nicht so dolle. Also so, es war eher enttäuschend. Mhm. Also das, und jetzt die beteiligten Menschen, hallo lieber Verlag, haben auch nicht geschrien, Mensch, das ist ja klasse, dass du es, also wirklich Glückwunsch für diese Erkenntnis, haben wir uns schon die ganze Zeit gedacht, wir wollten dir es noch nicht sagen, schön, dass du selber drauf gekommen bist.
Achso, hast du dann noch so geschrieben und so? Hast du so geschrieben, so, hey, tut mir leid.
Ich habe eine schlechte Nachricht, Leute.
Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Ja, und das fand ich interessant. Ich habe genau auch so gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und dann wurde so, ja, okay, danke, dann da reden wir jetzt. Ich melde mich wieder. Das war ganz, das war ein komisches Schiefgehen für mich. Ja. Und es ist irgendwie eine, auch in der lustvollen Produktivität, dass Sachen, die man macht, irgendwie auch das Licht der Welt erblicken und man irgendwie so, ich finde gerade beim Bücherschreiben, ich finde das so absurd. Ich beschäftige mich gerade mit Benedikt Welz, weil er demnächst vielleicht ins Hotel Matze kommt und der schreibt halt an so einem Buch 7 Jahre. Und das ist so, finde ich komplett wahnsinnig. Oder hinter uns steht ein Buch von
Daniel Schreiber.
Da steht ein Buch von Angela Merkel oder über Angela Merkel von Herlinde Kölpel, die das 16 Jahre gemacht hat, dieses Buch. Und also so an einem Projekt 16 Jahre dranbleiben und nicht wissen, was passiert dann. Und auch dann im Falle von Benedikt Welz, wenn der irgendwie am Ende der Einsamkeit schreibt, 7 Jahre lang, immer und immer wieder drüber geht und
auch
eigentlich.
Über Einsamkeit?
Ja. Ja, auch über Einsamkeit. Und aber völlig gar nicht mehr weiß, also, und dann kommt es irgendwann raus, es ist ein wahnsinniger Bestseller geworden. Aber das kenne ich gar nicht. Also in den meisten Fällen ist ja wie jetzt, wir nehmen das gerade auf, am Wochenende kommt es raus und aus die Maus. Oder man macht ein Foto und das Foto wird veröffentlicht, aus die Maus. Also relativ schnell. Und ich kenne das wenig.
Wobei wir das ja jetzt seit mehreren Jahren schon machen. Und du merkst auch bei manchen Formaten, die du schon sehr lange immer machst, auch mit jedem Gast,
ja,
dass daraus dann manchmal noch etwas Neues erwächst.
Das stimmt.
Und manche Formate, die sind dann wieder so weg.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wie ist das bei dir? Du bist ja eigentlich auch eher jemand, der relativ schnell dann auf Ergebnisse, also eigentlich rausbringen und gucken, wie es funktioniert.
Abspritzen.
Du bist eher Typ Abspritzen.
Ich versuche das ja gerade zu ändern. Nicht mehr so schnell immer kommen zu müssen, sondern auch mal so ein bisschen im Moment zu sein.
Ja.
Mhm. Weißt du, einfach so ein bisschen dabei zu bleiben bei der Sache. Nein, es ist tatsächlich meine große, mein großer Quest 2022 ist auf dem Weg, also zu sein, statt zu werden die ganze Zeit. Also nicht mehr so sehr in der Zukunft zu leben.
Auf dem Weg zu sein, als statt zu werden.
Ja, also guck mal, sozusagen als Beispiel, oder ich habe immer ein Ziel gehabt und dann bin ich da hingerannt und dann kam ich leer an. Hingerannt, scheißegal, wie ich mich unterwegs fühle, rennen, machen, 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 ankommen, geschafft, wow, total krass. Wahnsinnsding, unglaublich, wie hast du das geschafft? Und dann, und ich bin eigentlich leer.
Ja.
Mit mir ist nichts mehr los. Und dann aus dieser Leere heraus neues Ziel finden, mit Waldemar oft zusammen auch.
Ja.
Der in dem gleichen Modus ja auch lebt. Und wieder das Ziel und wieder renn und wieder leer. Und so habe ich bis jetzt mein ganzes Leben gelehrt. Immer so von Ziel zu Ziel, ohne zu wissen, wie, und mich ja auch gewundert, dass ich dann irgendwie Panikattacken hatte oder es mir scheiße ging oder weiß ich nicht, irgendwie. Und jetzt glaube ich, die Antwort gefunden zu haben. Es geht darum, wie ich mich auf dem Weg zum Ziel, oder nicht nur ich, sondern alle, mit denen ich das auch zusammen ja irgendwie machen möchte, wie wir uns auf dem Weg zum Ziel fühlen und wie es uns währenddessen geht, damit wir voll ankommen können und dann gleichzeitig aber auch das Ziel erreichen. Das ist dann aber anders.
Damit man dann quasi, wenn man am Ziel ist, schon sagt, eigentlich was, also 10 Meter vorm Ziel könnte man theoretisch aufhören, weil eigentlich schon alles super war und das Ziel am Ende einfach nur noch ist Teil dieser Strecke.
Also und es zusammengefasst ist es,
der Weg ist das Ziel.
Lao Tse aus dem Tao Te Ching.
Ist das ja tatsächlich. Grüße gehen raus, ja. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an Lao Tse, der ja dieses Tao Te Ching geschrieben hat. Und da geht's, und der Weg ist das Ziel, ist tatsächlich die Beschreibung. Ich habe das ist übrigens.
Wann war das? Wann war das?
Das ist ewig her.
Und ist es nicht interessant, dass es so ewig her ist und dass so diese ganzen schlauen Dudes, ob das die Stoiker waren, ob das die Nicht-Stoiker waren, all dieser ganze Achtsamkeitsbums, den gibt es schon hunderte von Jahren, Jahrtausende und immer wieder sitzt Stäbel, 2021, 2022, der Weg ist das Ziel.
Ja, ich finde vor allem geil.
Ich will das nicht kleinreden, nur das ist nee, absurd, dass wir das. Das
also kannst du ruhig auch.
Nee,
das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe das gelernt, dieses der Weg, ich kenne das schon seit ich 6 bin, der Weg ist das Ziel, weil wenn ich gesagt habe, wann sind wir da, im Auto oder so, haben meine Eltern immer gesagt, der Weg ist das Ziel, Lao Tse. Und ich fand den Dude richtig kacke.
Ja.
Der ging mir unendlich, und für mich ging es dabei aber immer ums Ankommen. Also ums Ankommen. Ich wollte ja da sein. Also der Weg war für mich, der stand eigentlich dem Ziel im Weg.
Nun muss man aber sagen, dass so, also zumindest bei mir war es so, dass dass der Weg früher in den Urlaub zum Ziel, der war auch immer scheiße. Mhm. Also wir saßen halt im Trabi oder dann später am Opel Kadett. Es war eng, mein Vater hatte schlechte Laune und ich konnte nicht lesen, weil mir schlecht geworden ist. Gameboy spielen durfte ich aber auch nicht. Es lief keine Musik. Mein Vater hat sich verfahren, ist wütend geworden. Dann war meine Mutter wütend darauf, dass mein Vater wütend geworden ist. Dann haben wir gesagt, wann sind wir endlich da? Und dann haben sie bei uns nicht gesagt.
Ich habe Hunger, ich muss mal.
Genau, dann haben sie aber nicht gesagt, das Weg ist das Ziel, sondern seid ruhig. Ich glaube, da hätten die Eltern früher das auch mal ein bisschen, also bei mir hätten die den Weg echt mal interessanter gestalten können.
Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich eine Fähigkeit, die vielleicht erlernt werden müsste durch, also ich könnte das jetzt vielleicht.
Ich glaube auch.
Also ich könnte jetzt, der Weg ist das Ziel sagen und dann aber auch noch mehr dazu sagen, außer da.
Ja, bitte. Achso, war das jetzt ein kleiner Hinweis darauf,
dass ich dich was fragen soll? Nee. Aber so, ich wäre sozusagen, ich merke ja, was es bedeutet, auf dem Weg zu sein.
Ja.
Und auch dieses, es gibt ja kein 10 Meter vor dem Ziel mehr, sondern es gibt ja eigentlich nur noch den Weg. Also du bist jetzt da. Das
Ziel gibt gar nicht mehr.
Genau, und das finde ich auch so spannend, weil Waldemar und ich ja letztens so über neue Themen, was können wir denn jetzt machen und so. Und dann kam ja so Bildung ins Spiel, was ich mega spannend fand. Aber irgendwie hat es mich nicht,
ja.
Ich hatte einen inneren Widerstand dagegen, jetzt wieder so ein 6-Monats-Projekt zu machen, wo wir volle Kanne 6 Monate bis zum Burnout irgendwie Bildung und dann Volksentscheid und keine Ahnung, bum bum und ciao und dann wieder leer zu sein. Und dann hat er irgendwann gesagt, lass das mal für die nächsten 10 Jahre machen.
Ja, ich erinnere mich. Mhm.
Und dann ist das so, ja, volle Kanne.
Jetzt,
aber das heißt ja, in 10 Jahren.
Jetzt reformiert er die Schule.
Was weiß ich, was in 10 Jahren ist.
Jetzt reformiert er die Bildung.
Vielleicht.
Ja, vielleicht.
Also in 10 Jahren sind wir fertig.
Da bin ich ja gespannt.
Also nicht wir wahrscheinlich sogar, sondern das ist ja dann hoffentlich eine breitere Bewegung als wir beide. Was ja schon möglicher ist über mehr Zeit, weil dann ja, brauchst du ja, ist es ja nicht so eng getaktet, also können auch mehr Leute mitmachen und es ist breiter aufgestellt. Aber wir wissen noch nicht, was zu tun ist. Also wenn mir jetzt wieder ganz viele Leute schreiben, dass sie gerne mitmachen wollen, ich weiß es noch nicht. Ich starte einen offiziellen Aufruf.
Jetzt?
Nee.
Ach so.
Genau. Wir wissen noch nicht, was ist.
Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Check-in-Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Coro Drogerie. Wenn ihr euch auffragt, wieso Lebensmittel in winzigsten Packungsgrößen abgefüllt werden und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, dann seid ihr bei Coro an der richtigen Adresse. Die fragen sich das nämlich auch und denken deshalb den Handel komplett neu. Coro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importieren deswegen hauptsächlich direkt. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritts. Der zentrale Aspekt der Entwicklung von Coro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Das mache ich auch immer, wenn ich auf Coro bin. Und diesmal habe ich mir zum Beispiel den Matcha-Tee von Coro bestellt. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es bei der nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTEMATZE, das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Der Link ist corodrogerie.de, den packe ich aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Coro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zum Gespräch mit Philipp und mit mir.
Das ist interessant, weil ich kann das zum Beispiel gar nicht. Also das, was ihr da gerade macht, quasi zu sagen,
wir können das ja auch nicht.
In 10 Jahren ist es vielleicht fertig und wir wissen aber gar nicht, was. Und ich starte einen Aufruf, ich weiß aber auch noch nicht, wann. Ich sag Bescheid. Also das ist für mich wirklich, als würdest du gerade Chinesisch reden, weil ich das, das ist eine völlig fremde Sprache, weil ich diesen, ich hatte das jetzt bei dem Buchbeispiel, da hatte ich einen Punkt der Energie und der war richtig geil und das war letztes Jahr, also 2021 im Januar, da ist die Bude richtig aus mir rausgespritzt, ne? Und dann habe ich da nicht weitergemacht und ich glaube, der große Fehler war, dass ich nicht weitergemacht habe, sondern dass ich aus allen möglichen Gründen nicht weitermachen konnte und das so und dann irgendwann war der Punkt vorbei und eigentlich kenne ich diese Anfangsenergie, diesen Rausch, wenn man so eine Idee hat, ich finde den so geil, dass also eigentlich ganz viel von dem, was dann so hinten raus passiert, ist ja dann irgendwie so Arbeit, aber dieses so Spinnen und dieses nachts noch ein bisschen wach bleiben, früher habe ich dann meistens noch ein Gläschen Wein getrunken und war ganz hibbelig zu Hause und habe mein Buch vollgeschrieben schon und so und dann am liebsten direkt noch nachts Leute irgendwie anschreiben und sagen, ja, was wäre denn, wenn wir das so und so machen oder die Band und so weiter früher und so. Und diese Energie fand ich immer super und da entsteht bei mir eigentlich das meiste. Ich kann, also ich bin auch eher so ein Typ abspritzen. That's what he said.
Ich übe ja auch nur.
Ja.
Ich weiß ja auch nicht, wie sich das jetzt navigieren lässt. Wir versuchen jetzt ja, das so anders zu machen, weil wir gemerkt haben, dass diese Spritzerei nicht nachhaltig ist. Aber wir wissen ja auch noch nicht, ob das jetzt die Antwort ist, ob wir das jetzt immer so machen, ob wir das gut finden. Und wir merken ja auch, dass es bestimmte Sachen gibt, die wir vermissen. Wir merken aber auch bei bestimmten Sachen, also zum Beispiel jetzt, wir organisieren jetzt so ein kleines Event und die, wenn wir selber uns nachts hinsetzen und dann diese Ideen und wir spinnen und sowas, dann kriegen wir zwar alle Leute dafür, also das ist auch, ist eine witzige Ideenhierarchie, die sofort entsteht. Das merke ich sehr bei diesen schnellen Sachen, wenn es sozusagen 6 Monate total verdichtet, da gibt es dann nur eigentlich Platz für Waldemar und mich, in denen entsteht die Idee und alle anderen, die da mitmachen, die sind nicht mehr Teil der Idee, die dienen der Idee eher.
Ja.
Es gibt da ist dann voll die klare Hierarchie, das ist auch nur in Waldemar und mir geboren, dadurch können auch andere nicht mehr diese Idee sein, sondern die können die nur nachmachen. Oder die können mit dieser Idee was anfangen, aber die machen das dann.
Das denkst du oder?
Nee, das ist so.
Das ist so,
Und die können natürlich ihre eigene Interpretation, ihre eigene Rolle da irgendwie finden und sowas, aber die Idee ist nicht zwischen uns allen entstanden, sondern die ist in Waldemar und mir entstanden. Das heißt, da sind auch nur diese Perspektiven drin. Jetzt den Raum größer zu machen für mehr Leute, die Idee ist für mich auch so, fühlt sich immer wieder für mich, aber ist ja auch klar, weil ich total daran gewohnt bin, eben so Ideen auf die Welt zu bringen. Also mich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, das ist die Idee, komm, wir machen jetzt alle mit, wow, wow, wow. Das kann ich. Und das andere ist, genauso wie für dich Chinesisch, ist für mich unbekanntes Terrain, aber wahnsinnig spannend, nämlich wir, Waldemar und ich, tasten uns ja gerade zusammen daran und bremsen sozusagen uns immer wieder ab und sagen, nee, nee, wir haben genug Zeit und jetzt überlegen wir uns das, jetzt überlegen wir uns das und wie schaffen wir es, dass wirklich alle mitgenommen sind und dass genug Zeit ist und dass genug Raum ist, dass die anderen mit die Idee auf die Welt bringen und wir sind, also wir beschreiben es gerade, das ist wirklich ganz schön wubu, aber wir stellen das Gefäß zur Verfügung.
Das, also das ist Wuhu, verstehe ich dennoch. Warum macht ihr das so? Also was ist der Grund dafür zu sagen, nee, also wir bremsen uns jetzt aus, damit es nicht unser beide Idee ist, sondern wir warten so ein bisschen auf die Ideen von, also wir haben hier sozusagen nur das Sofa und warten, dass da jetzt noch irgendwie ganz viele, also das sind nicht nur diese, ne, Cis-Mann weiß, das, so kenne ich dich ja auch, sondern die Perspektive muss jetzt auch von dem und der und dies und das und so weiter dazukommen. Warum macht ihr das so?
Ich glaube, dass das besser ist. Also es interessiert mich viel mehr, weil das andere Ding ist so, als ob ich das schon tausendmal gemacht hätte. Ja? Wenn du mir jetzt sagst, bring mal ein neues Produkt raus, das weißt du ja genau, wie das geht. Ja. Ne? Da setze ich mich hin, weiß ich genau, wie das geht. Dann nehme ich mein Notizbuch, dann rufe ich Waldemar an, genauso wie du. Und dann trinke ich am besten noch 3 Glas Wein und rauche noch eine dicke Tüte. Und dann schreibe ich irgendwelchen Leuten, das ist die Idee. Und dann nach 3 Monaten ist fertig. Ich bin leer, das Ding ist da. Alle sagen, wow, geil und fertig. Und dann das Nächste. Und es kommt mir irgendwo, ich habe keine Lust mehr, das, also nur weil das jetzt geht, ist das jetzt nichts, was ich noch 100 Mal abspulen will. Sondern ich will eine neue Art finden, das unterwegs zu sein.
Und jetzt haben wir aber, nehmen wir mal genau diese beiden Beispiele. Wir haben jetzt einmal 3 Monate und einmal 10 Monate. 10 Jahre. Mhm. Also wir haben, hier gibt es eine Grundidee und für diese erste Grundidee brauchst du 3 Monate. Also hast diese 3 Glas Wein getrunken, die Joint geraucht und so weiter und so fort. Und dann gibt es, bist du nach 3 Monaten fertig, das Produkt kommt raus. Ich glaube, es gibt auch nicht nur, alle sagen geil, sondern auch, es interessiert irgendwie niemanden oder weniger. Mhm. Oder es ist doch nicht nach 3 Monaten passiert, weil da gab es so viele Zwischensachen, da sind jetzt irgendwie doch, es ist ein Jahr geworden. Und dann gibt es auf der anderen Seite jetzt dieses 10-Jahres-Ding. Und ich verstehe einfach gar nicht, also weil in den meisten Fällen ist es doch so, also auch, also zumindest so kenne ich das auch bei euch. Es gibt zwar einen Grund, eine Idee, aber die Idee ist ja an sich erstmal, eigentlich glaube ich, Ideen sind gar nicht so viel wert. Eigentlich ist es die Umsetzung am Ende. Mhm. Und bei den Sachen, die ich von euch kenne, ist ja, da kommt jetzt, wenn wir mal bei Einhorn das Kondom nehmen. Oder das Perioden, eigentlich Periode ist noch besser, da gibt es von euch vielleicht den initialen Grundgedanken, dann kommt aber das Design dazu, da kommt bei euch die Kollegen von der Nachhaltigkeit dazu, von der Logistik und dann wird dieses Produkt ja immer mehr so ein Ding und vielleicht war der initiale Du, Waldemar oder du, der gesagt hat, Periode ist geil, aber eigentlich ist die Idee
Cordelia war das.
Oder Cordelia.
Und das Team, ja.
Und Waldemar das ist,
und ich nicht.
Siehst du, und dann ist es aber ja doch auch gar nicht mehr so sehr, also deswegen, ich verstehe es nicht so richtig, ehrlich gesagt, merke ich gerade. Also was der Unterschied ist, weil es ist ja immer eine Reise und immer ein Unterwegssein und eine gewisse Erschöpfung, ich glaube, die wird es auch, ist doch auch nach 10 Jahren, also wenn man dann, hat man irgendwas erreicht. Also es gibt auch immer so Milestones eigentlich. Also das, wo man sagt, da kommt jetzt irgendwie was raus aus der Druckerei oder hier hat man eine gewisse Anzahl verkauft oder hier hat man was als Team begriffen, was jetzt besser funktioniert als vor einem Jahr noch. Also das sind ja die ganze Zeit so Abläufe, die währenddessen passieren.
Also der Unterschied ist doch, in irgendwo hinzugehen, zu sagen, das ist die Idee, so und so machen wir es, ihr könnt jetzt mitmachen. Das wäre so typisch, Waldemar und ich schreiben One-Pager, schicken den dann 100 Leute und sagen, that's it, bist du dabei?
Mhm. Also und habt ihr es bei den Kondomen gemacht und so habt ihr es bei Olympia gemacht im Grunde.
Ne? Bei Kondomen, das war ja Crowdfunding, ne? Also das war ja wie ein One-Pager, ne? Wir haben gesagt, das ist die Idee, kauft ihr einen Jahresvorrat, dann gibt's das, kauft ihr keinen Jahresvorrat, gibt's das nicht.
Ja.
So, und jetzt treffen wir uns mit 50 Expertinnen, sagen denen, hier ist ein Gefäß, wir glauben, Bildung, großes Problem, wir wollen was in dem Bereich machen, wir machen das aber nicht alleine, sondern wir haben eine bestimmte Kompetenz, zum Beispiel ein Produkt zu bauen und das zugänglich zu machen.
Ja.
Und wir werden diese Kompetenz auch nutzen, aber die anderen nicht. Mhm. Also Arbeit, was demokratische Prozesse angeht oder was wirklich Bildung angeht oder sowas, keine Experten, bla. Das heißt, wir sind auch kein Gesicht, was dann irgendwie im Crowdfunding sagt, wir beiden Typen bringen jetzt das Kondom raus, sondern es ist, es geht um eine andere Art von Bewegung. Es geht um das Gefäß und alle Leute, die dann damit zu tun haben. Und in bestimmten Bereichen werden wir dann sichtbar sein, in bestimmten werden aber andere viel sichtbarer sein. Also nicht so eine Zentrierung auf eben genau Idee geboren von und dann ab da nur noch meine Idee. Und alle reden auch, wenn die wollen dann immer mit dem Gründer von dem Kondom ja auch reden. Dabei arbeiten dann natürlich total viele Leute, die sich damit viel besser auskennen und so. Und das probieren wir gerade anders zu machen, dass diese Gemeinschaft so eine Art, also dass das eben kompetenzbasiert ist und dass sich auch mehr Leute beteiligen können, dadurch, dass wir eben nicht in 6 Monaten alles fertig haben. Wir hatten bitte so viel Zeit. Also das können ja auch nur wir beide uns gerade leisten oder sehr wenige Leute. Und wir wollen ja auch Leute dabei haben, die sich das vielleicht nicht leisten können und denen dann erstmal die Voraussetzung schaffen, dass sie sich das leisten können, weil wir deren Input nämlich auch brauchen, weil der nämlich sonst gar nicht in das Produkt eingearbeitet werden kann. Produkt jetzt im weitesten Sinne für Aktion oder whatever. Ja. Und das finde ich total spannend, weil das ja dieser Flow-Moment, ich kenne ihn ja auch gut, das fühlt sich ja so wie, oder es ist ja so ein Flow, so anzufangen und dann so bis zum Ende fertig zu werden. Und es kommt alles aus mir. Aber oft ist es ja so, dass es viel spannender wäre, noch viel, viel mehr mitzunehmen und und viel, viel mehr da drin zu haben und die anderen Sachen auch alle zu zeigen, die aber vorher nicht in mir waren.
Das verstehe, ja. Ich glaube, das ist relativ eine abstrakte Kiste.
Voll.
Also ich hatte das, ich habe.
Für mich auch. Ich weiß nicht, wie das geht. Also es ist auch, das reizt mich, glaube ich, auch sehr daran. Das nennt sich ja nach Otto Scharmer hier Theory U, ko-kreativer Prozess oder generatives Denken. Und ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich glaube, das finde ich so spannend daran, etwas Neues zu erfahren. Und ich glaube aber, dass diese Sachen, wenn wir jetzt über Zusammenarbeit in der Zukunft und wie können Ideen aus mehr Perspektiven entstehen, dann ist das, glaube ich, die Art, wie wir das machen müssen, um zukunftsfähige, enkeltaugliche Ideen zu schaffen, die wirklich Perspektiven abbilden, also eine relevante Anzahl von Perspektiven.
Also dieses Co-Kreationsding, da gebe ich dir total recht. Also ich empfinde das aber auch gar nicht, also so ich glaube, wenn man, das hat vielleicht, also ich bin 42, du bist 40 jetzt, glaube ich, nee, 39.
Noch. 20. Dezember werde ich 40.
Bist du 40, dieses Jahr bist du 40. Also man kann schon sagen, eine Generation. Und ich glaube aber, dass wir noch zumindest sehr geprägt sind von den Eltern, also von diesen, oder von den Bildern, die wir ja auch immer noch haben, so eine Elon Musk
Vorbilder.
Und ich glaube, dass auch diese Vorbilder, dass es super wichtig ist, so ein Vorbild zu haben, weil ich glaube, die Orientierung ist immer an Personen, weniger an Gruppen. Also deswegen auch sowas wie Fridays for Future ist dann eben eine Luisa oder eine Greta und so weiter, sondern und du hast dann, also eine Fußballmannschaft ist dann auch, natürlich sind es die Bayern oder Hertha oder wer auch immer, aber dennoch gibt es auch eine Person, die dann in irgendeiner Form, die Kompetenz auch hat, mehr gesehen zu werden als andere, die irgendwie herausstechen. Mhm. Dass man irgendwie jemand wie Schweinsteiger kennt, weil er irgendwie eine besondere Figur ist und andere halt einfach nicht so, weil sie anders strahlen. Und also so wie wir so mit Vergnügen in den letzten Jahren arbeiten und so habe ich aber euch als Einhorn auch immer verstanden, ist es vielleicht, also eigentlich, vielleicht kommt der initiale Gedanke für eine, für ein Produkt, vielleicht kommt der vom Gründer oder der Gründerin, aber eben weil die Idee an sich so wenig wert ist, kommen eigentlich die sowieso die ganze Zeit noch neue Sachen dazu. Aber ich glaube, und dann ist es vielleicht unter Umständen auch daran mitzudenken, zu sagen, nicht nur, und das erleben wir auch, es gibt ja auch Gründer und Gründerinnen in der Öffentlichkeit, die für ein Produkt oder eine Idee stehen, wo man sagen würde, sollte vielleicht jemand anders machen. Der ist, hat jetzt nicht so das Schweinsteiger-Gen. Mhm. So, und dadurch geht es unter, weil das irgendwie, weil die das nicht so gut verkaufen können. Weil das ja auch eine Kompetenz ist, auf einer Bühne stehen zu können und ein Produkt zu bewerben. Ich glaube, das kann man gar nicht, also das habe ich bei euch immer ganz doll bewundert, wie ihr irgendwo auf einer Markthalle Bühne stehen könnt und einfach so eine Leute mitreißen könnt. Also wo ich denken würde, das nie im Leben könnte ich das. Und ich kenne auch niemanden bei uns in der Firma, der das könnte. Und ihr habt so viele Leute, die das können. Das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die aber sowieso schon, die ich sowieso schon bei euch sehe. Also dass ihr das, dass ihr das
vormacht. Aber wir haben bis jetzt nicht so viel außen geguckt, was in der Idee noch drin sein sollte. Nämlich die Repräsentation der Idee zum Beispiel. Und dabei, also ich finde das zum Beispiel, dass das immer unsichtbar ist, wer alles hinter dem Projekt steht. Und das ist eigentlich, ist das ein großes Problem. Also das wirkt ja auch, das ist ja für Demokratie, für Parteien, so, das ist wirklich, eigentlich ist das total doof, weil die Leute sich dadurch ja auch nicht mehr zugehörig fühlen. Also ich habe das, merkt das bei Einhorn, dass es gibt natürlich da Leute, die nicht so gerne auf der Bühne stehen, das dann vielleicht auch deswegen nicht so gut können, wie ich jetzt zum Beispiel, und dass aber auch welche gibt, die jetzt mehr lernen, das zu machen und auch wahnsinnig gut da drin sind und werden. Und die wurden aber immer nicht gefragt, weil es ja auch praktisch war, dass das dann halt so lief und ich habe die Bühne halt auch nicht frei gemacht. Mhm. Und jetzt, wenn ich anfange, diesen Raum aber mehr Leuten zur Verfügung zu stellen und die mal abgebe, dann stehen plötzlich andere Leute auf der Bühne und die Leute sagen, ach krass, guck mal, das können die ja auch, das ist ja unglaublich. Und ich glaube, dass sowas auch in so einem Ideending, das ist so, wir müssen erstmal üben überhaupt, dass Ideen von anderen, also überhaupt müssen wir erstmal müssen mehr Menschen merken, dass ihre Ideen wertvoll sind. Nämlich dieses Selbstverständnis, das ist ja so, was ist so ein Gründerbild? Da denkt man ja, das sind ja irgendwie jetzt so, oder so wie ich es wahrgenommen habe, so irgendwie Leute, die jetzt irgendwie viele Ideen haben und die dann total toll irgendwie exekuten können.
Ja.
Und aber eigentlich sind das ja zum großen Teil super privilegierte Leute, die jetzt die wohlhabend auf die Welt gekommen sind. In deinem Fall jetzt nicht, ne? Nicht so doll.
Nicht so doll, ne.
Und die haben sich einfach von Hause aus schon so viel getraut immer, dass sie immer wussten, dass ihre Ideen ganz okay sind und deswegen trauen sie sich auch die ganze Zeit darüber so laut zu reden und deswegen werden diese Ideen, das ist so ein bisschen so eine self-fulfilling privilege prophecy, die dann natürlich auch passiert. Und dadurch gibt es total viele Ideen, die vielleicht super wichtig sind, wo sich aber die Leute nie trauen würden, das jetzt irgendwie so richtig auszuspucken. Und in einem co-kreativen Prozess kann das aber passieren, dass irgendwie da viel mehr zusammenkommt und dadurch auch was ganz Neues entsteht. Und das ist so, glaube ich, früher war es auch immer so, in einem Raum war schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie der Lauteste bin, der am meisten irgendwie spricht und Raum einnimmt, die war relativ hoch. Mhm. Und dadurch habe ich aber auch jetzt nicht unbedingt mehr wahrgenommen, was da passiert ist.
Mir hat das der Leon Winscheid mal erzählt, dass er in seiner Firma, dass die Ideen, also die es für die Zukunft geben sollte, für seine Firma, dass sie die anonymisiert vorgetragen haben. Und das fand ich ganz gut. Also dass man quasi einen Zettel hat, da steht nicht drauf, von wem die Idee ist und dann wird die vorgetragen von einem oder einer. Und dann wird darüber einfach abgestimmt, welche Sache man als nächstes macht oder wie man, was man da umsetzt. Und so gibt es eben nicht, die Idee kam jetzt von Leon oder Philipp oder Matze. Und dann, es gibt ja auch noch den Punkt, dass es manche Leute können eine gute Idee, eine mittelmäßige Idee sehr, sehr gut verkaufen. Mhm. Und andere können eine sehr gute Idee einfach überhaupt nicht vermitteln. Und deswegen gibt es dann oftmals auch einfach mittelmäßige Ideen. Und ich fand das einen sehr, sehr einfachen und schönen,
cooler Hack.
Schönen Hack. Ja. Ich bin total gespannt, und ich hoffe, dass ihr ankommt. Und ich bin
ich hoffe, dass wir unterwegs sind.
ist das Ankommen in dem Moment sowieso schon, dass es losgeht. Also so, das ist, also Ankommen heißt für mich eigentlich, dass der Wagen startet. Das ist, glaube ich, so das, was ich da.
Also, wo ich merke, dass ich auch diesen Rush vermisse, wobei ich mich auch frage, warum das, also was da so ein bisschen hinterliegt. Diese Anfangszeit zum Beispiel von jetzt Olympia so als letztes großes Projekt, dieses Crowdfunding so schnell vorbereiten zu müssen und so richtig durchzudrehen, das ist natürlich auch ein krasses Gefühl.
Und eine krasse Energie. Also deswegen, ich bewundere wirklich, dass ihr euch das so vornehmt, weil ich, bei mir ist es entweder, also ich weiß nicht, also wenn ich Zeit habe, dann lege ich mich da hier aufs Sofa und oder quatsche nochmal irgendwie mit Maxi draußen eine Runde oder telefoniere und so weiter und so fort. Und dann, und also die richtige Energie, die entsteht entweder sozusagen in so einer Nachtsituation, wenn irgendwie alles Ruhe ist, aber in der Drucksituation entsteht bei mir viel mehr. Und wenn ich jetzt lange für eine Podcast-Aufnahme habe, dann dauert die auch einfach lange, aber ich glaube, ich kriege eine gleiche Qualität in kürzerer Zeit hin. Also ich merke das manchmal in der Vorbereitung auf Gäste. Wenn so ganz kurzfristig eine Zusage kommt, dann kann ich mich auch richtig schnell in so eine Person wirklich nahezu reinprügeln. Und ich hatte jetzt vor kurzem wirklich die Situation, wo ich irgendwie wirklich, da habe ich mich auf eine Person richtig lange vorbereitet und auf eine andere Person sehr, sehr kurzfristig. Und ich, also jetzt das eigene Gefühl danach war, das schneller Vorbereitete war besser und auch die, wenn man das jetzt einfach mal nur Zahlen anguckt, auch da. Und manchmal dauert, also du weißt, was ich meine, diese Energie, die entsteht, wenn man so, also ich brauche einfach, wenn du sagst, ach, komm einfach irgendwann, dann komme ich halt echt sauspät. Und wenn du sagst, sei um 12 Uhr da, dann gelingt mir das schnell, aber ich bin auch so programmiert. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr das, sich hält.
Ich glaube, es gibt ja dann trotzdem diese Momente der Verdichtung, in denen dann wieder was gemacht werden kann. Aber ich glaube, die Momente, die man unterwegs ist oder die man wartet oder die man so hält,
ja,
bis es dann passiert, die sind total, also ich glaube, das ist eigentlich wichtig, jetzt eben nicht so rein zu rushen in das nächste Ding und wieder, sondern vielleicht auch sich mal zu fragen, wieso ist das jetzt überhaupt so wichtig? Ist dir das in 3 Monaten noch immer noch?
Ja.
Ich weiß zum Beispiel, meine Eltern sind große Pädagogen. Also ich muss wirklich sagen, dass die ja viele Sachen irgendwie cool gemacht haben.
Ja.
Sehe
ich vor mir.
Vielen Dank. Also im Namen meiner Eltern. Zum Beispiel wollte ich unbedingt Gerbile haben, Wüstenrennmäuse, weil mein Kumpel Oliver, der hatte Gerbile und ich wollte dann auch Gerbile haben und dann habe ich, ich will Gerbile und dann meine Eltern waren so, ja, er will Gerbile, Mist, wie machen wir das? Und dann hat mein Vater gesagt, wir machen das so, wir rechnen einmal kurz aus, was es kostet, also war schon mal Buy-in ins Projekt, dann haben wir uns hingesammelt, so eine Kalkulation, also was kostet das Terrarium, was kostet die Lampe, was kostet der Sand, was kosten die Gerbile und dann waren das irgendwie 100 Mark oder so und dann hat er gesagt, okay, 100 Mark, das heißt viel. Ich sag mal, wenn du 50 Mark gespart hast, kriegst du von uns die anderen 50 Mark dazu und hier ist jetzt die Spardose für die 50 Mark und sobald die da drin sind, Gerbile.
Ja.
Ich glaube, bis 15 habe ich es gemacht.
Ja.
Und dann nicht mehr Gerbile.
Ja.
Wollte anscheinend doch nicht so gerne Gerbile haben.
Ja.
War dann, und das war aber für mich vollkommen okay. Und das frage ich mich bei manchen Projekten auch so. Da rusht man dann in sowas rein und denkt so, jetzt muss ich unbedingt, ich weiß nicht, Buch oder irgendein Scheißprodukt machen. Und dann ist man so mittendrin und so verlässt einen so, aber man muss dann auch fertig werden und so und dann ist irgendwie nicht so richtig und dann hätte man sich eigentlich die Spardose vorher gewünscht und jetzt sozusagen dieses Hinarbeiten auf den ko-kreativen Prozess und erstmal Gefäß sein und das so in sich sacken lassen und weil man, ich war jetzt auch schon, wir haben ja in Barcelona eine Schule besucht und ja, so, also wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit mit dem Thema und treffen Leute und reden und es ist jetzt nicht so, dass wir nichts machen. aber wir gehen nicht aktiv in den Lied, um eine Kampagne für irgendwas jetzt irgendwie loszutreten, wo wir irgendwas draufschreiben. Das ist, passiert nicht, sondern wir verbinden Leute miteinander, wir verbinden uns mit Leuten, wir reden mit Leuten und wir bauen jetzt ein Gefäß, damit diese Leute, die wir dann alle verbunden haben, selber sagen können, was sie denken, was dort passieren soll und dann helfen wir dabei mit. Aber es ist nicht so, dass wir beide sagen, die Weltrettung an einem Tag für 29,95.
Noch nie war Demokratie so günstig.
Was?
Noch nie war Demokratie so günstig. Ja. Also ich glaube...
Die Weltrettung.
Die Weltrettung, ja. Also dafür sind wir ja hier, um das anzugucken und zu erfahren, wie ist es denn, wenn es so ist. Und das ist ja einfach mal ein anderer... ein anderes Losgehen. Und ich bin sehr gespannt.
Das Ziel ist der Weg.
Das Ziel ist der Weg. Ja, ich bin gespannt. Ich frage mich, ach nein, wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Gut.
Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, also da weiß ich schon die Antwort, nur möchte ich ein bisschen mehr darüber wissen. Und zwar haben wir im letzten Jahr, im September würde ich meinen, hast du vom Timeless Wisdom Training gesprochen. Und
wie ich das nicht machen werde, ja stimmt.
Und also erstmal hast du dich dazu beworben, dafür musstest du an einem Wochenende in so einem Zoom-Ding drin hängen. Ich habe gesagt, mach das unbedingt, das hört sich so durchgeballert an, da will man ja allein wissen, wie es weitergeht. Dann hast du dich eigentlich entschieden, da nicht mitzumachen und dann hast du in unsere Beste des Tages-Liste, das heißt also die Liste, wo wir jeden Tag eine Sache eintragen, was uns am Tag passiert ist und inzwischen gar nicht mehr das Beste. da stand jetzt im Januar und Februar immer wieder TWT, also Timeless Wisdom Training, Meditation, wow, Durchbruch, also das scheint ja, also ist ja wieder da, na, das wissen wir, also es ist, du bist da weitergegangen und jetzt musst du ein bisschen erzählen, was ist da eigentlich los? Was ist Timeless Wisdom Training nochmal?
Das ist so ein Zweijahresprogramm von Thomas Hübel und seiner Academy of Inner Science heißt das, glaube ich.
Genau, wir haben damals ausgerechnet, was der Typ damit verdient. Das war ganz interessant.
Ja, das, naja, das verdient er nicht eher, sondern,
ja. Naja. Aber es war ein gutes Businessmodell, einfach jetzt so aus einer Unternehmer.
Kann man machen. Blick.
Kann man machen.
Kann man machen.
Gutes Produkt.
Genau, das ging ja so ein bisschen los mit dem Buch von, also sowieso unsere Arbeit mit Bettina Rollo. Meine Arbeit noch mit Rivka, in der ich mich so mit
beide Coaches,
die Körper, Kopf, New Work Needs Inner Work, das Buch von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach und dann das Buch von Joanna Breidenbach, Innenansichten.
Ja.
Und in Innenansichten wurde so Joannas Weg beschrieben, was sie alles an Wu-Wu ausprobiert hat, um zu sich zu finden oder anzufangen, zu sich zu finden. Und ein Teil davon ja auch Rivka und ein großer Teil davon das Timeless Wisdom Training. Und dann Waldemar und ich überlegt, vielleicht sollten, also sowieso war ja über, also eigentlich fing das so ein bisschen an in dem, bei Olympia, als wir gemerkt haben, oder zumindest mir ging es so, als ich gemerkt habe, dass ich nichts über strukturelle Ungerechtigkeit weiß, und dann ja irgendwie Happyland verlassen habe in diesem Seminar über kritisches Weißsein, ist mir so klar geworden, wie geschlossen meine Welt ist und was ich alles nicht weiß. Und dann haben wir uns ja sehr viel mit Intersektionalität beschäftigt, aber gleichzeitig auch gesagt, dass Spiritualität, also sich selber fühlen und irgendwie die Welt um sich fühlen, dass das ein wichtigeres Thema sein müsste. Und dann gab es eben dieses Timeless Wisdom Training, das ist sozusagen so ein 2 Jahre Crashkurs im Fühlen.
Ja.
Und das machen wir jetzt. Und da war jetzt das erste Wochenende, krasserweise, alles über Zoom. Donnerstags bis sonntags ging das. Und es geht, Achtung, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends.
Alles über Zoom.
Alles über Zoom. 400 Leute in Zoom mit Pausen zwischendurch auch, aber ja, und dann eine Stunde 400 Leute vor Zoom kurz meditieren Ich hatte mich noch nie eine Stunde irgendwo hingesetzt und die Augen zugehalten. Ging.
Ja gut, ihr habt ja auch ein bisschen was bezahlt dafür. Deswegen geht das ja auch, glaube ich, immer noch ein bisschen einfacher.
Ist das bei dir so? Interessant.
Ich glaube, es ist, also das ist, also das habe ich sogar gelesen, dass das bei Kursen wichtig ist, dass die eine gewisse Preisspanne haben, damit die Leute das ernst nehmen, damit sie auch wirklich mitmachen. Das hat Seth Godin hat das mal erzählt. Da habe ich das gelesen. Der hat nämlich auch so einen Masterstudienkurs, den er macht und der sackenteuer ist. Und da wurde er halt auch damit konfrontiert und da hat er das gesagt. Und dass seitdem es so teuer ist, schließen die Leute das auch wirklich ab. Und das war ihm wichtig. Der hat lange danach gesucht nach dem richtigen Preis, damit die Leute es wirklich abschließen und das auch ernst nehmen. Er könnte es auch viel günstiger machen, aber schließen mehr Leute ab, wenn es teurer ist. Das fand ich irre.
Und ja, das ist voll, ja klar, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne?
Ja, genau.
Ja, und die, ja, das ist jetzt eben so ein, also wann alleine, klar, man, das ist natürlich so eine Ernsthaftigkeitsebene, die da reinkommt. Ich hatte gar keinen Bock auf das ganze Ding, was, glaube ich, vor allem daran lag, dass ich keine Lust hatte, mit Gruppen zusammenzuarbeiten, wo ich nicht genau so wusste, woher das kommt, aber ich hatte gar keinen Bock auf die Leute, die da drin sind.
Ja.
Die gingen mir alle, also das war ja in diesem Probewochenende, dass die mir so auf die Nerven gegangen sind. Und dann war ich aber natürlich da am Donnerstag und habe irgendwie angefangen, das zu machen. Und das ist so ein Wechsel zwischen Frontalunterricht, Einzelcoachings und dann kommt man immer in so Gruppen, die heißen dann Triaden oder Diaden oder ja. Man ist mal mit 25 in einem Raum und so und tauscht sich zu außen. Dadurch wird man immer wieder auch selber gehört und man hört andere einzeln. Und bespricht so das, was passiert ist. Und dadurch entsteht so eine Verbindung und Nähe in diesem, ja, in diesem Zoom-Raum. Und das ging unendlich schnell vorbei. Also am Donnerstag hatte ich noch keinen Bock und am Freitag habe ich mich total verbunden zu dieser Gruppe gefühlt und auch die ganze Zeit bin dann eher in so eine Reflexionsebene gekommen, in der ich gedacht habe, wieso nervt mich eigentlich die Gruppe so? Wieso benehme ich mich eigentlich? Also wenn ich die dann beobachtet habe und ich habe gedacht, ach, du Idiot. Dann habe ich immer gedacht, wieso denke ich jetzt eigentlich, dass das ein Idiot ist und bin so in so ein, kommst du halt in so ein Nachdenken? Oder ich kam da so rein. Dann habe ich das auch geteilt mit so einer Gruppe, habe ich gesagt, ich halte euch alle für total Idioten. Ich weiß nicht, woher das kommt, wieso das so ist, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Für mich ist das irgendwie, diese ganze Spiri-Nummer ist irgendwie so ein Opfer. So, ihr habt alle Probleme und jetzt redet ihr hier auch noch öffentlich über eure Probleme und das ist mir alles irgendwie, finde ich alles irgendwie schräg.
Ja.
Dabei habe ich ja selber schon öffentlich über Panikattacken gesprochen, habe offensichtlich auch Probleme und bin ja auch da, um irgendwas über mich zu lernen. Also, super. Was ist denn los? Will aber natürlich nicht zu dieser Opfergruppe da irgendwie gehören. Und dann haben wir da halt so drüber geredet und die haben sich das auch alles angehört und dann waren sie so, dann hat irgendjemand das auch in der 400er-Gruppe geteilt. Also meinen Gedanken.
Auch gesagt, der übrigens hier, der
Nee, der hat das von sich selber aus, also er hat dann so, er hat das gleiche gefühlt wie ich und da dachte ich dann so, du Arschloch, das war doch mein Gefühl.
I'm so special.
Wieso sagst du das jetzt hier vor den ganzen Leuten? Und dann haben auch noch ganz viele Leute geschrieben so, oh, that makes so much resonance with me und so und ich war so, hä? Und hab dann alles aber natürlich
Englisch?
Wieder.
Alles Englisch?
Ja. Oh, also es gab, du konntest auf Spanisch und Deutsch übersetzen lassen, aber es ging. Und es war aber, also ich habe sozusagen, du wirst ja dabei, es geht ja auch darum, dir selber zuzuhören und zu merken, wie reagierst du gerade und mit diesen Gefühlen auch irgendwie okay zu sein, aber kannst dir natürlich dann auch schon die Frage stellen, warum denke ich das gerade und was fühle ich eigentlich dazu und wie geht's mir damit, dass ich das fühle und woher kommt es eigentlich?
Ja.
Und dann kommt ja irgendwann, dass du wahrscheinlich in deiner Jugend, Kindheit, Vergangenheit irgendwie gelernt hast, dass krank sein schwach ist, dass du nicht krank bist, dass du immer funktionierst, dass du für alles eine Lösung hast und alles auch kein Problem ist.
Und hast du denn, also
das ist ja auch eine große Qualität, aber das ist natürlich auch ein totaler Quatsch, weil das ja nicht so ist.
Und das hast du gelernt in diesem Wochenende, dass du gemerkt hast, also okay, für dich waren das Opfer, weil die irgendwie lamoyant sind und da jetzt irgendwie so einen Kurs buchen müssen für ein paar hundert Euro?
Nein, die sind, ja, also klar,
aber und du selbst sozusagen hast dich dann gedanklich rausgenommen. Und hast gedacht, ihr seid ja ganz schöne Opfer hier.
Ja, irgendwie so, also so ein bisschen so.
Interessant.
Also ich habe mich abgegrenzt, indem ich so getan habe, als ob ich irgendwie mehr wissen würde oder so, was aber gar nicht zutrifft. Und bin mir dann so selber auf die Schliche gekommen, dass ich andere abwerte, um mich selber aufzuwerten. So, das ist die total stumpfe Zusammen. Ich bin auch noch nicht ganz am Ende. Ich weiß noch nicht, was daraus noch wird aus dieser Gruppenarbeit. Ich habe auf jeden Fall dann mit mehreren Leuten so Einzelgespräche gehabt und habe gemerkt, dass ich die total interessant, spannend, cool finde, dass gerade wenn jemand irgendwie dort erzählt hat, was sie irgendwie erlebt haben, ich das überhaupt nicht als schwach, peinlich oder irgendwie blöd wahrgenommen habe, sondern als total irgendwie gut und normal und irgendwie, ja, dass es halt so ist. Also ich meine, ich beschäftige mich ja auch tatsächlich, habe mich ja viel mit psychischer Gesundheit und sowas beschäftigt, umso absurder, dass ich in einem Raum voller Leute, die irgendwie in ihr Inneres schauen wollen, die ganze Zeit denke so, was ist denn mit dir los? aber ja, das, und dabei, das ist ja ein Selbsturteil eigentlich, ne? Eigentlich sitze ich ja in dieser Gruppe und ich will nicht Teil dieser Gruppe sein, weil ich ja nicht krank sein will oder so.
Und du hast das aufgrund von Joanna Breidenbach, die das in ihrem Buch drin hatte, bist du dem Vorbild sozusagen gefolgt. Deswegen
Ja, die Bettina Rollo, unser Coach, die hat das ja auch gemacht und die ist jetzt ja auch Ausbilderin darin und in dieser Core Group. Ja.
Okay.
Und dann hat mich ja noch jemand angerufen hier nach unserem Podcast und hat mir nochmal erzählt, warum ich das unbedingt machen sollte, der das gemacht hatte, was irgendwie auch lustig war. Also ja. Und Waldi war auch genommen und hat gesagt, hier jetzt irgendwie. Und dann war das war der letzte Tag übrigens. Ich habe mich dann sofort nach dem Anruf stand ich und ist mir dann übrigens auch aufgefallen, dass ich total Angst hatte, abgelehnt zu werden.
Interessant.
Aha. Ich kann ja nicht abgelehnt werden, ich mache ja alles selber.
Ja.
Also ich bin eigentlich nie Abweisungen ausgeliefert und in dem Fall hätte es passieren können, dass ich nicht mitmachen darf.
Oh, darüber haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Das ist natürlich ein wahnsinnig perfektes Online-System ist. Super.
Das ist auch wirklich, das ist
also im Sinne von
gemacht. Also auch so ein bisschen, wow.
Genau, aber das macht ja auch, machen viele, ne, dass sie so das genau dieses Warteliste, also bei Online-Sachen, ne, wo man denkt so, Alter, komm, verarsch mich nicht. Und das ist aber, es funktioniert, glaube ich, gerade bei so Typen wie du und ich, die ja irgendwie die das irgendwie gar nicht mehr kennen, abgelehnt zu werden. Ich hatte vor ein paar Jahren habe ich jemanden kennengelernt, der ein CMO einer großen Firma war. Und der ist aus dieser Firma rausgegangen. Ich weiß nicht, ob das ich hier schon mal geteilt habe. Und der hatte dann eine Arbeitssperre für ein Jahr. Und dachte, na gut, jetzt kann ich nichts machen, was mache ich denn so? Und wollte im Tischtennisverein in der Nähe, wo er wohnt. Und dieser CMO hatte halt vorher irgendwie 100 Leute, mit denen er da gearbeitet hat und deren Chef er auch war. Und dann musste er sich bewerben für diesen Tischtennisverein. Und er wurde nicht genommen. Und das war für ihn eines der schwierigsten Situationen, weil er das überhaupt nicht kannte, dass er irgendwo nicht genommen wird und dass er irgendwie nicht da jetzt so in dieser Tischtennisgruppe mitspielen konnte. Inzwischen hat er wieder eine Arbeit gefunden.
So wie Entschuldigung nicht angenommen von irgendjemandem, der noch gar nichts zu sagen hat.
Mhm. Ja. Wow. Ja. Das ist interessant. Ich glaube, das kennen wir irgendwie ja. Ne? Also deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass sowas wie, ich könnte nicht angenommen werden, haben wir schon lange, also wir sowieso qua Privileg. Mhm. Und dann aber auch qua Position als Unternehmer, als Gründer, geht nicht, dann finden wir einen eigenen Weg, wie es geht und so weiter. Also man ist diesen, und das ist ja auch aus der Ablehnung entsteht ja auch wieder so, ach geil, dann machen wir das. Du sagst, ich schaffe das nicht, ne? Bei dir ja ein ganz großer Motor auch. Dann aber jetzt richtig und so, deswegen ist dieses sich bewerben auf etwas, das
horrormäßig
und funktioniert. Also,
ja, auch voll wichtig, weil du da muss schon so ein bisschen abgefragt werden, wie ob die Gruppe das aushalten kann, je nachdem, wer da reinkommt.
Ja.
Weil es schon auch sein kann, dass du irgendwie sehr instabil bist.
Okay.
Mhm. Also das ist, und das kann dort, glaube ich, nicht gehalten werden.
Wann ist der nächste Kurs?
Zum Beispiel darfst du während des Kurses darfst du keine Drogen nehmen, keinen Alkohol trinken. Der nächste ist jetzt im März.
Okay.
Und das ist eine ganze Woche und da auch alles in person.
Ah, okay.
Und da trifft sich die Europagruppe, trifft sich in Europa und die USA-Gruppe trifft sich in den USA.
Jesus, wow.
Und dann treffen wir uns wieder alle online. Das ist schon crazy.
Ja. Ich, also das, wenn das Leute können, ne? Also auch so, es gibt ja auch in einer ganz großen Ordnung Tony Robbins und sowas, also so Leute, die das irgendwie schaffen, so um ihre Ideen, die sie sozusagen in der Welt gesammelt haben, wenn sie darum etwas so aufbauen, wo so Hundertschaften weltweit Menschen zusammenkommen.
Aber bei 400 Leute ja echt nicht viele sind, ne? Ich glaube, dass das wirklich wesentlich mehr sein könnten, dass das rechne ich denen irgendwie hoch an, dass sie das nicht so extra groß machen, dass es eben nicht so eine Massenveranstaltung ist, sondern dass es eben, was natürlich auch schade ist, nämlich eigentlich bräuchten mehr Leute, glaube ich, Zugang zu genau diesem Wissen. Das frage ich mich auch noch, wie man das noch besser rausbringen kann, dass mehr Leute das eigentlich erfahren können und gleichzeitig kannst du es aber. Gibt ja auch viele Sachen, also wenn du in Therapie gehst, hast du ja auch meistens ein Einzelgespräch. Aber eine Gruppentherapie ist ja eigentlich was total Geiles, weil du plötzlich merkst, das sind auch andere Leute, denen geht es auch so wie mir. Und dann erzeugt es ja eine andere Verbindung und auch eine andere Sicherheit mit den Problemen, die du vielleicht hast.
Das ist ja das AA, also anonyme Alkoholiker.
Ja, was ja mega, mega gut ist. Und das könnte man ja auch das ist ja witzig, dass diese ganze Gefühlsgeschichte, das alles, was jetzt, wenn wir Wu-Wu sagen, was darunter fällt, das ist ja jetzt nichts, wo die Leute merken, daran liegt es, dass ich in meinem Leben scheitere oder dass ich irgendwie mich nicht gut fühle die ganze Zeit, sondern, und das liegt an irgendwen, dass ich mich selber und andere eigentlich nicht wahrnehmen kann und dass ich eigentlich nicht so richtig da bin. Und dafür gibt es eben keine AA, weil es nicht kurzfristig jetzt nicht lebensbedrohlich ist. Aber es versaut einem schon viel.
Ich wünsche mir das eigentlich, dass es für viel mehr, also AA ist ja wirklich unglaublich, wie das aufgebaut ist. Also das ist, ist einfach totaler Irrsinn. Und ich glaube, dass das für ganz, also das Thema Sucht ja nicht nur in Alkohol reinfällt, sondern natürlich auch in Drogen. Das fällt auch in Arbeitssucht rein, es fällt in so viele verschiedene Süchte rein, dass eigentlich dieses Prinzip sollte es für viel, viel mehr Sachen geben. Wir haben das auch schon ein paar Mal gehabt zum Thema Gründer, Gründerinnen. Auch es gibt so viele Gruppen, wo man eigentlich, klar, man kriegt keinen Therapieplatz gerade, es ist ultra schwer, aber ich glaube, so eine Gruppentherapie, und da ist ja auch nicht bei AA sitzt ja auch niemand vorne und sagt so, ich bin jetzt hier der Lehrer und der Chef hier, sondern das organisiert sich ja alles selbst in den verrücktesten Orten der Welt und wird miteinander eingecheckt. Und das Buddy-System, was es da noch gibt und das ganze Programm. Also das ist, ist eigentlich schade, dass es das nicht auf ganz viele andere Gruppen gibt.
Voll.
Ja,
ja, aber das ist ja so ein bisschen, also sowieso ja, dass wir haben dann so bestimmte Sachen wie Tischtennisvereine zum Beispiel oder so, wo die Leute sich treffen, um was Bestimmtes auszuüben, aber das so menschliche Verbindungen und Probleme sind ja nichts, was in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert irgendwie hat. Ne? Man redet mit seinen Kumpels oder seinen Freunden irgendwie, kann man dann mal irgendwie sagen, wie scheiße alles ist, aber dass man in so eine Innenreflexion gibt und dass man sagt, okay, es gibt's immer, jeder Mensch hat irgendwie, in der Schule geht das los, dass du eine 15er-Gruppe eigentlich in der Schule hast mit unterschiedlichen Leuten und die wird so ein bisschen angeführt und da üben wir so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation und so eine Selbstreflexion und irgendwie, wie fühlen wir uns eigentlich gerade? Es findet nicht statt und dadurch ist das ja auch nichts, was reproduziert wird oder was irgendwo erwachsen kann, sondern wir sind ja immer in unseren kleinen Gruppen, in denen wir uns ja auch die ganze Zeit bestätigen und ja auch dann eben in den Sachen, die wir dann für anormal halten oder die wir als komisches Verhalten machen, über die reden wir dann ja auch oft nicht, weil wir ja nicht wollen, dass wir anders sind als die anderen. Und dann normt sich ja alles so an, aber trotzdem fühlt sich niemand so richtig zugehörig. Und das kann ja in gemixteren Gruppen, gibt es viel mehr Platz eben auch für andere Sachen, weil man merkt, dass es gibt eben eine Unterschiedlichkeit und trotzdem sind wir alle gleich.
Philipp, das war doch ein unterschiedlich und gleich, das war doch ein großer Satz, mit dem wir unsere erste Jahresfolge beenden können.
Können wir.
Vielleicht auch beenden müssen.
Du hast einen Termin, ne?
Ich habe einen Termin.
15.10 Uhr. Tschüss.
Tschüss, war schön mit dir.
Ja, vielen Dank. Warte ich.
Du wolltest Entschuldigung nochmal sagen.
Entschuldigung, angenommen.
Angenommen. Ich würde mich auch nochmal entschuldigen.
Hatschi.
Hatschi, Gesundheit. Hab einen schönen März kommt jetzt.
Man sagt ja nicht mehr Gesundheit, man sagt ja jetzt Entschuldigung übrigens, ne, wenn man genießt hat.
Ist wirklich so, ne?
Ja, wegen Ansteckung. Hey, was ist das denn?
Das ist, ah.
Ist das denn 15.10 Uhr?
Alles klar. Alles klar. Ich muss mal aufhören. Da draußen steht jemand, ein großer Mann, den ich sehr verehre. Ich muss da mal raus. Philipp.
Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao.
Ciao. Das war der Check-in mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert gemacht, aber wenn ihr Lust habt und mehr davon hören wollt, wenn ihr wissen wollt, warum wir uns beim Thema Entschuldigung so verrannt haben und ob wir uns wirklich verrannt haben, vielleicht war das aber auch nur ein eigener Eindruck, das Ganze gibt es dann eben in der Hotel Matze Suite zu hören. Die gibt es auf Apple Podcast, auf Spotify und auch auf Patreon. Aber muss nicht, alles kann, nichts muss, ist sozusagen der Nachtisch, der Hinterraum. Wenn man will, kann man, muss aber natürlich nicht. Herzlichen Dank an den Werbepartner Koro und herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Dann checkt ein neuer Gast ins Hotel Matze ein und am Freitag gibt es dann einen Check-in in der Hotel Matze Suite. Bis dahin, euer Matze. Ciao.